Radio Free FM auf der 102,6 MHz hört ihr hier im wunderbaren Ulm und Donnerstag gibt es alle vier Wochen die Sendung eine Stunde mit. Und da weiß der geneigte Hörer selbstverständlich vor euch am Mikrofon in der nächsten Stunde auch Frank Rieddorf. Und wir haben immer einen Gast von der Universität Ulm bis jetzt gehabt und diesmal haben wir erstmals einen Gast von der Hochschule Neu-Ulm, sind wir mal nach Bayern gegangen und ich begrüße sehr herzlich den Leiter von dem Kompetenzzentrum Marketing und Branding, den Herrn Professor Dr. Jens Petzmann. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Schön, dass Sie bei uns sind. Sie waren ja noch nie hier bei uns bei FreeFM. Wenn Sie sich vielleicht mal ganz kurz vorstellen könnten mit Ihrem wissenschaftlichen Hintergrund, was Sie studiert haben, was Sie gemacht haben, bevor Sie dann den Ruf nach Neu-Ulm erhalten haben.
Ja, das mache ich sehr gern. Sie haben ja gerade eben gesagt, dass Sie bisher mit Kollegen von der Uni Ulm zu tun gehabt haben. Bei denen läuft die wissenschaftliche Laufbahn etwas anders als bei uns. Wir sind ja alle aus der Praxis. Unsere DNA an der Hochschule Neu-Ulm ist die FH-DNA, wir sind eine Fachhochschule und deswegen sind die Professoren bei uns alle aus der Praxis. Das heißt, ich komme auch aus der Praxis, habe zwar promoviert damals an der Freien Universität Berlin an der Fakultät Kommunikationswissenschaften, war dann aber 10 Jahre in der Praxis in verschiedenen Positionen, hauptsächlich im Marketing. Ich war zum Beispiel in internationalen Werbeagenturen als strategischer Planer tätig in Hamburg und London, zum Beispiel bei Linters oder TBWA, das sind internationale Werbeagenturen. Dann war ich bei Bertelsmann, einem Medienkonzern, als Chefredakteur und Business Manager der deutschen und österreichischen Club Bertelsmann-Kataloge. Also ich habe angefangen habe ich im Zigarettenmarketing, schwierig heutzutage, damals war das okay, bei Rensmann in Hamburg. Also ich habe eine Mischung aus Werbung, Berufserfahrung und Unternehmensberufserfahrung, hauptsächlich im Bereich Medien, aber immer mit Klammer Marketing und immer mit strategischen Themen. Und ich bin dann damals bei Bertelsmann, nachdem ich dann 10 Jahre in der Praxis war, dem Ruf nach Neu-Ulm gefolgt. Ich hatte auch einen Ruf in Düsseldorf. Ich wollte weg von Bertelsmann, ich wollte raus aus der Praxis. Ich bin sozusagen ein Wirtschaftsflüchtling in die entgegengesetzte Richtung. Ich bin an die Hochschule geflüchtet. Ich wollte weg von Bertelsmann und mir war es eigentlich egal, an welche Hochschule. Und ich hatte 2 Möglichkeiten, Düsseldorf und Neu-Ulm. Neu-Ulm war neu. Und meine Frau hat gesagt, wir gehen nach Neu-Ulm, weil Düsseldorf ist wie Hamburg. Ich komme nämlich ursprünglich aus Hamburg. Nur schlechter. Und Neu-Ulm kennen wir noch nicht und da gehen wir hin, weil da ist der Bodensee in der Nähe, da ist Stuttgart in der Nähe, da ist München in der Nähe, da sind die Alpen in der Nähe, da ist das Allgäu in der Nähe, da ist Italien in der Nähe und da habe ich gesagt, okay, dann gehen wir nach Neu-Ulm. So bin ich hier gelandet.
Man sieht schon, Sie sind vom Werbefach, Sie machen gleich mit Werbung für die Region hier.
Ja, ist auch eine sehr schöne Region, also wir wollen auch nicht wieder weg.
Sehr schön, war das also die richtige Entscheidung. Und auch von der FH haben Sie die Voraussetzungen gefunden, mit denen Sie zufrieden sind?
Ja, wir waren ganz am Anfang ziemlich handgestrickt. Wir waren damals noch ich habe angefangen im November 2000. Ich bin schon ein Urgestein an der Hochschule Neu-Ulm. Ich bin seit 19 Jahren dabei. Im November 2000 habe ich angefangen. Da gab es die Hochschule schon 5 Jahre. Wir sind gestartet als Abteilung der Fachhochschule Kempten und haben uns dann freigeschwommen, sind selbstständig geworden. Und ich bin dann im November 2000 dazugestoßen. Da waren wir, glaube ich, 800 Studenten und ich hatte 15 Kollegen. Inzwischen sind wir über 4000 Studenten und ich habe, glaube ich, über 70 Kollegen und ein Ende ist nicht abzusehen, auch bei den Studierendenzahlen.
Das heißt also, dieses Zentrum, das ist quasi von Ihnen gegründet. Sie sind der Erste, der die Professur darauf hat.
Ich bin der Nachfolger von unserem ehemaligen Präsidenten. Das war der damalige Gerhard Hack, Professor Hack, der die Hochschule maßgeblich geprägt hat in den Anfängern. Jahren und er war Marketingprofessor und als er Präsident wurde, hatte er keine Zeit mehr, die Professur auszuüben. Ich bin sein Nachfolger. Ich habe dann später das Kompetenzzentrum für Marketing und Branding gegründet. Wir haben bei uns an der Hochschule, es ist anders jetzt auch als an Unis, so ein bisschen zumindest, wir gleichen uns zwar immer mehr an, aber an Unis haben sie Institute und bei uns haben wir uns überlegt damals, wir wollen keine Institute gründen, sondern wir wollen Kompetenzzentren gründen, um uns auch so ein bisschen zu differenzieren von den Unis. Und davon gibt es eine ganze Reihe bei uns an der Hochschule. Ich leite eins mit 2 wissenschaftlichen Mitarbeitern. Und es gibt aber noch eine Reihe von anderen Kompetenzzentren. Inzwischen muss ich das allerdings einschränken. Inzwischen haben wir auch ganz viele Institute. Das heißt, wir werden auch immer wissenschaftlicher. Und demzufolge nennen die neu gegründeten Kompetenzzentren sich jetzt in der Regel Institute.
Ist dann so ein bisschen die klassische Trennung FH-Universität löst sich dann mehr und mehr auf, oder?
Die klassische Trennung, das hören die Unis nicht gern. Also ich habe sehr viele Kollegen an der Uni Ulm und auch sonst wo, mit denen ich mich privat super verstehe. Aber wenn es zum Beispiel um das Promotionsrecht geht, dann kriegen wir uns regelmäßig in die Wolle, weil wir wollen natürlich ein eigenes Promotionsrecht haben und die Unis wollen das nicht.
Gut, wir sind ja hier am Inhalt interessiert.
Ja, natürlich.
Jetzt haben Sie ja ein Forschungsfeld, wo Sie sagen, das ist so Ihr Schwerpunktthema.
Ja.
Erzählen Sie mal was über die Archetypen. Was muss man sich da vorstellen?
Ja, Archetypen sind universale Bilder des Menschen, so kann man das sagen. Und die sind überall auf der Welt gleich, ja? Weil die Menschen überall auf der Welt im Grunde, was ihre grundlegenden Motive anbetrifft, ihre grundlegenden psychologischen Dimensionen, so will ich es mal nennen, sind sie überall gleich. Sonst wären wir keine Menschen, sonst wären wir irgendwas anderes, aber wir sind alle Menschen und deswegen funktionieren diese universalen Urbilder überall auf der Welt. Natürlich mit unterschiedlichen kulturellen Ausprägungen, aber es gibt sie. Und man kann sie empirisch nachweisen. Viele andere Konstrukte im Marketing kann man nicht unbedingt empirisch nachweisen, wie zum Beispiel die Maslow'sche Bedürfnispyramide. Die ist Theorie, aber wird immer wieder gern herangezogen, auch in der Wissenschaft weltweit. Aber letztendlich ist sie empirisch gar nicht nachweisbar. Aber Archetypen kann man empirisch nachweisen. Habe ich auch gemacht. In Form von einer Blockbuster-Analyse. Aber vielleicht hole ich mal ganz kurz aus, wenn ich darf.
Selbstverständlich. Aber generell nochmal zur Klärung, das ist ja eher ein Begriff oder ein Terminus, der aus der Psychologie stammt, oder täusche ich mich da?
Der stammt, haben Sie recht, der stammt aus der Psychologie. Ich lehre Marketing, meine Professur heißt Marketing, Branding and Strategy und besteht zu 70% aus Psychologie. Ich lehre Consumer Culture nennt sich das auf Englisch, aber eigentlich heißt es Konsumentenkultur. Das ist eher soziologisch, Konsumentenverhalten ist eher psychologisch. Ich selber bin von Haus aus Kommunikationswissenschaftler. Also ich habe erst an der Universität der Künste in Berlin studiert, Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation und dann an der Freien Universität an der Fakultät Kommunikationswissenschaften promoviert. Bin also eher Kommunikationswissenschaftler, würde mich aber heute als Sozialpsychologen und Kulturanthropologen bezeichnen. Aber immer im Dienste von Marken.
Gut, dann bitte erklären Sie uns die Archetypen oder wie man die sogar nachweisen kann, noch besser.
Ja, kann man nachweisen. Ich erkläre mal, warum. Also mit Archetypen arbeite ich seit ungefähr 2010, hauptsächlich in der, das ist auch eine Besonderheit an der FH, denke ich, wir haben sehr viel Verbindung zur Wirtschaft. Wir haben keine Berührungsängste, wir machen sehr viel mit der Wirtschaft und ich habe sehr viel in der Vergangenheit Beratung gemacht. Unternehmensberatung. Ich habe eine kleine Unternehmensberatung gehabt mit meinem geschätzten Kollegen Hans-Michael Ferdinand und wir haben aber dort letztendlich das gemacht, was ich auch gelehrt habe. Das heißt also, an der Uni haben sie oft die Einheit Forschung und Lehre, bei uns haben sie oft die Einheit Beratung und Lehre. Das heißt also, viele Dinge, die wir an Methoden in der Beratung entwickelt haben, die habe ich dann in die Lehre einfließen lassen. Und Archetypen, mit Archetypen arbeite ich seit 2010. Das ist so passiert. Ich hatte die Freude und die Ehre, eine Keynote zu halten bei der Einführung eines neuen Joint Ventures zwischen einer Agentur, einer Werbeagentur, Scholz & Friends, und einem Marktforschungsinstitut, das Spiegel-Institut in Mannheim. Die haben zusammen ein Joint Venture gegründet, das nannte sich Neuroversum und die wollten mit Archetypen arbeiten in der Werbung, im Marketing. Wollten also empirisch dort angehen, Studien machen und mit den Archetypen Markenpersönlichkeiten weiterentwickeln. Ja, das war so das Ziel. Und der Chef damals von Scholz & Friends, der Strategy Group, der Vincent Schmidlin, hat mich gefragt, ob ich nicht die Keynote halten könnte. Da habe ich gesagt, okay, du zahlst mich nicht, dann hätte ich aber gern Zugriff auf eure Methoden, weil mich das sehr interessiert. Das hat er gemacht. Ich hatte dann Zugriff auf die Methoden und ich habe die dann im Laufe der Zeit weiterentwickelt und habe dann aber in der Praxis festgestellt, dass die archetypischen Modelle, auf die ich mich bezog, dass ich nicht erkennen konnte, woher die kamen. Ja, also manchmal hatte ich das Gefühl, meistens gibt es Modelle, die haben so 12 Archetypen. Und da könnte man auch sagen, das sind Sternzeichen. Ja? Also wo kommen die her? Ist das reiner Voodoo? Ist das Mystik? Und das hat mich gestört. Und Ich bin dann auch mal angesprochen worden bei einem Geschäftsführer eines großen deutschen Handelsunternehmens, wo wir eine empirische Studie gemacht haben, auch wieder mit Archetypen zum Thema, wie kann man diese Marke, ich nenne jetzt den Namen nicht, wie kann man diese Marke weiterentwickeln? Und dann hat er mich gefragt, als wir die Ergebnisse präsentiert haben, Herr Petzmann, wo sind denn in Ihrem archetypischen Modell die Frauen? Und dann habe ich gestutzt, hatte erstmal überhaupt keine Antwort und dachte mir, stimmt, wo sind denn die Frauen in diesem archetypischen Modell? Das heißt, ich habe dieses Modell einfach eins zu eins übernommen, ohne mir großartig Gedanken zu machen, und habe dann festgestellt, in diesem Modell sind keine Frauen. Und habe dann für mich gesehen, dass der wichtigste Archetyp, den wir überhaupt haben in dieser Welt, nämlich die Mutter, in diesem archetypischen Modell überhaupt nicht vorkam.
Das bedeutet, es gibt verschiedene archetypische Modelle von Kollegen oder aus der Psychologie, und Sie haben dann eins genommen und, kann man so sagen, weiterentwickelt und Ihr eigenes gestrickt, zusammengebaut, ergänzt?
Ich hab's weiterentwickelt, beziehungsweise ich glaube, ich habe es zum ersten Mal empirisch erhoben. Mhm. Ich erkläre Ihnen gleich mal wie. Das ist nämlich eigentlich ganz spannend, weil es vielleicht ein bisschen anders ist, als Sie jetzt denken, was die Forschung anbetrifft. Aber vielleicht nochmal zu dem archetypischen Modell an sich. Der Erfinder der Archetypen ist Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung hat das archetypische Modell in den 20er Jahren, in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts entwickelt, auf Basis seiner Psychoanalysen, auf Basis von Patienten, und hat festgestellt, dass es da Muster gibt, die überall gleich sind, Urbilder sozusagen, die sich überall spiegeln in der Psyche der Menschen, und hat daraus dann die Archetypenlehre entwickelt. Das ist der Ursprung. Das hat sich dann im Laufe der Jahre weiterentwickelt und ist im Laufe der Jahre dann im Marketing immer mehr eingesetzt worden. Erst in Amerika. Und da gibt es zwei prägende Modelle. Eins von Pearson, arbeitet mit 12 Archetypen, und eins von der Werbeagentur Young & Rubicam. Ich habe erst das von Pearson genommen, das Modell, habe festgestellt, da gibt es gar keine männlichen, keine weiblichen Archetypen, komisch. Dann habe ich gesucht und habe dieses Modell von Young & Rubicam gefunden, was auch in Büchern, in wissenschaftlichen Fachbüchern, Konsumentenverhalten zum Beispiel, angeführt wird. Dieses Modell hat Vorteile, zum Beispiel haben Sie dort Archetypen und Sie haben Schattenarchetypen. Das fiel mir nämlich auch dann auf, dass bei dem Modell von Pearson es nur positive Urbilder gibt, aber es gibt ja auch negative Urbilder. Ja? Es gibt ja den Teufel, es gibt den Rächer, es gibt den Rebellen, es gibt den Diktator, es gibt die Diva, es gibt ganz viele verschiedene. Adolf Hitler zum Beispiel, da würde man bestimmt sagen, das ist die Inkarnation des Bösen, es ist ein Urbild, es ist ein Archetyp für das Böse. Diese Anti-Archetypen, so nenne ich sie jetzt, tauchten in diesem Modell von Pearson nicht auf, tauchten aber in diesem Modell von Young & Rubicam auf. Aber dieses Modell von Young & Rubicam hatte auch wieder einen Nachteil. Es bezog sich hauptsächlich auf mittelalterliche Mythen. Denn man muss sagen, Archetypen beziehen sich immer auf Mythen, Märchen, Urbilder. Ja? Deswegen funktionieren sie ja auch überall auf der Welt gleich, weil die Mythen interessanterweise überall auf der Welt gleich sind. Ja? Wir speisen alle unsere Erinnerungen, unsere kollektive Erinnerungen aus dem Mythenschatz, der gar nicht so groß ist, wie wir alle immer denken.
Und man kann dann jeden Menschen einem Archetypen zuordnen, das ist die Grundidee.
Man kann in zwei Richtungen arbeiten mit diesem archetypischen Modell. Einmal in Richtung Marken. Man kann Marken wie Menschen analysieren, charakterisieren, psychologisch analysieren, Dimensionen herausarbeiten für diese Marken, wie sie heute sich darstellen und wie sie in Zukunft dargestellt werden sollen. Und man kann das Ganze auch für Menschen machen. Aber man muss aufpassen, dass man bei den Archetypen nicht Stereotypen produziert. Das heißt, ein Mensch und auch eine Marke besteht nie nur aus einem Archetypen, sondern auch immer aus Anti-Archetypen, aus mehreren Archetypen, der eine dominanter als der andere. Es ist in den seltensten Fällen so, dass nur ein Archetyp für eine Marke steht oder auch für einen Menschen.
Das wäre nämlich jetzt meine Frage gewesen, widerspricht ja eigentlich so ein bisschen dem Annahme, man soll die Leute nicht zu sehr in Schubladen kategorisieren, ne? Muss man, das ist der Grenzbereich, wo man vorsichtig sein muss.
Da muss man vorsichtig sein. Es ist natürlich eine Art Schublade, die wir da produzieren, und deswegen funktioniert dieses Modell auch so gut in der Praxis, aber eben auch ansatzweise in der Wissenschaft. Ich muss dazu sagen, dass Carl Gustav Jung, wenn jetzt Kollegen von mir zuhören, vom psychologischen Department an der Uni Ulm, die werden sagen, Carl Gustav Jung, was ist das denn, was macht der Petzmann da? Weil der Carl Gustav Jung ist in der Wissenschaft out. Ja? Aber Ich meine, ich hab es geschafft, ihn zumindest anschlussfähig zu machen an moderne psychologische Theorien, zum Beispiel an Kahnemann, der schnelles Denken, langsames Denken geschrieben hat, der erste Psychologe war, der 2002 oder 2003 den Wirtschaftsnobelpreis bekommen hat, weil das kann man sehr gut auch bei Jung verorten. Und Jung hat auch damals falsche Annahmen getroffen. Zum Beispiel hat er gesagt, Archetypen sind vererbbar. Das ist nicht so. Archetypen sind rein über Sozialisation erlernbar, sind aber nicht vererbbar. Ist also eher tatsächlich ein sozialpsychologisches und ein kulturanthropologisches Phänomen und hat wenig damit zu tun, was wir vererben an Genetik. Da hat er falsche Annahmen getroffen. Da war wahrscheinlich auch ideologisch etwas falsch gepolt. Man sagt, er hat in der Nähe zu den Nazis gehabt und die haben ja sehr viel gemacht mit Rassenlehre. Und da hat er sich so ein bisschen angelehnt. Also das weiß man, dass das mittlerweile nicht mehr der Fall ist. Das Problem ist auch, dass viele Jungianer so guruartig an den Carl Gustav Jung glauben und in den letzten 70, 80 Jahren es nicht für nötig befunden haben, diese Archetypenlehre weiterzuentwickeln. Aber man kann sie empirisch nachweisen und deswegen bin ich ein Fan dieser Methode, weil ich nur an empirische Befunde glaube.
Nennen Sie doch mal ein paar Archetypen, dass man uns das vorstellen kann und erzählen Sie mal, wie Sie die nachgewiesen haben empirisch.
Ja, mache ich sehr gerne. Also es gibt in meinem Modell, in diesem modernen, neuen Modell, gibt es 14 Archetypen, nicht mehr 12, sondern 14 Archetypen und 14 Anti-Archetypen. Der dominierende Archetyp in dem Modell ist der Held. Auf der Anti-Archetypen-Seite kann man ihn spiegeln mit dem Zerstörer. So, es gibt aber noch diverse andere Archetypen, wie zum Beispiel den Entdecker, die Frohnatur, die Schönheit, den Künstler, den Engel, die Mutter Erde, den Freund und die Mutter. Wir haben auch aus der Mutter zwei Archetypen gemacht. Ja, auch das ist neu. Die Mutter ist, denke ich, hinlänglich bekannt als der Überarchetyp. Schlechthin, aber wir haben den gesplittet, weil wir festgestellt haben, dass die Mutter zu viele Facetten hat, als dass man sie in einem Archetyp hätte vereinigen können. Deswegen haben wir die Muttererde einmal als Archetyp und die Mutter. So, und auf der Anti-Archetypen-Seite, ich spick mal ganz kurz, haben wir auch verschiedene Archetypen, insgesamt 14, zum Beispiel die Diva oder den Feigling und so weiter und so fort. Und das Besondere ist, dass man diese Archetypen mit Motiven bestücken kann. Das heißt also, jeder Archetyp hat dann immer drei Motive, zumindest in dem Modell, in den Steckbriefen, die wir auch noch dazu haben, hat er dann noch mehrere Motive, die wir alle nachgewiesen haben empirisch. Und mit diesen Motiven kann man dann auch wieder in der Forschung arbeiten, indem man zum Beispiel diese Motive abfragt, bei Menschen oder bei Marken.
Kann dann jemand mehrere Archetypen sein oder sind die Differenzierungen dann über diese Motive möglich?
Die Differenzierung erfolgt erstmal, wir fragen natürlich nicht, bist du ein Engel oder bist du eine Diva? Und
jeder, der Held sein will natürlich. Ne?
Oder jeder will Held sein und keiner will Zerstörer sein, sondern wir fragen die Motive ab, weil die Leute dann nicht wissen, was sich dahinter verbirgt. Und dann setzen wir sie hinterher zu den Archetypen zusammen. Das Entscheidende sind eigentlich eher die Motive, die dahinter stehen. Zum Beispiel ist der Held aufopferungsvoll, mutig, entschlossen. Oder die Mutter Erde ist respektvoll, friedliebend und kommunikativ. Das sind Motive, die dahinter stehen. Das sind dann insgesamt 84 Motive, die wir zur Verfügung haben und die wir dann in Fragebögen abtesten können. Ja, für Marken oder eben auch für Menschen. Man kann das also wunderbar für auch für psychologische Dinge, für Persönlichkeitsanalysen nehmen oder eben für Markenführungsthemen.
Funktioniert das dann im Prinzip wie so ein Persönlichkeitstest, wo man 20, 30 Fragen beantworten muss und dann können Sie diese Kategorisierung vornehmen?
Ja, da bin ich gerade dabei, so einen Persönlichkeitstest zu entwickeln, der das macht. Genau, da bin ich gerade dabei. Aber das ist nicht mein Schwerpunkt, weil ich arbeite ja hauptsächlich in der Markenführung. Und da geht es mir hauptsächlich dann darum, für das Marketing nutzbar zu machen. Persönlichkeitstests gehen dann eher in die Persönlichkeitsdiagnostik, Personalentwicklung und so weiter. Aber ich bin am Überlegen, ob ich nicht diesen Persönlichkeitstest in Richtung Innovationsteams entwickle. Das heißt also, um festzustellen, da will ich irgendwann demnächst eine Untersuchung machen, eine Studie dazu machen, welche unterschiedlichen Rollen in Innovationsteams nötig sind. Man braucht nicht nur den Entdecker, man braucht nicht nur den Kämpfer, man braucht nicht nur den Helden, man braucht sicherlich auch Leute, die den Musterschüler zum Beispiel, der wahrscheinlich diese Prozesse dann mustergültig sozusagen durchmoderiert. Und diese Dinge will ich empirisch erheben, um dann sozusagen ein archetypisches Rollenmodell für Innovationsteams zu entwickeln. Und Basis dafür ist dann dieser Persönlichkeitstest, den ich schon entwickelt habe, zusammen mit einem Studenten, der aber noch verifiziert und validiert werden muss.
Also das heißt, da wäre dann der direkte Gewinn für die sagen wir mal, für die Werbung oder fürs Marketing, dass man sagt, wie müsst ihr eure Teams aufstellen, wie müsst ihr zusammenspielen, damit es optimale Effekte gibt. Wie werden die sonst, diese Archetypen, eingesetzt? Kommt dann eine Firma zu Ihnen und Sie sagen, eure Kunden sind in der Mehrheit Archetyp A, B, C und D, ihr müsst die Werbung dementsprechend gestalten? Oder was ist ja die konkrete Anwendung dann?
Ja, die konkrete Anwendung ist, die sage ich Ihnen jetzt, die konkrete Anwendung, und dann muss ich Ihnen eigentlich auch noch sagen, wie das archetypische Modell entstanden ist. Das habe ich nämlich noch nicht gemacht, also welche Empirie wir dafür gemacht haben. Aber ich sage Ihnen erstmal, welche Anwendungen es dafür gibt. Es gibt verschiedene Anwendungen. Die eine Anwendung ist, man entwickelt Markenpersönlichkeitsmodelle. Das heißt, wie will ich als Markenpersönlichkeit, wie werde ich heute wahrgenommen? Und wie will ich in Zukunft wahrgenommen werden als Markenpersönlichkeit? Bin ich heute zum Beispiel der dievenhafte Engel? Und will ich in Zukunft nicht der dievenhafte Engel sein, sondern ich möchte der heldenhafte Engel werden? Ja? Und wie kann ich das dann weiterentwickeln? Und dahinter stehen dann die Motive, das sind die Werte, und die kann man dann zum Beispiel in Kommunikation umsetzen, in Werbung umsetzen, in Storytelling umsetzen, in Content Marketing umsetzen, damit auch die Markenpersönlichkeit von dem Ansinnen her, also von der Identität her, dann auch tatsächlich zum Image wird. Ja? Also das Image ist die Wahrnehmung. Und die muss durch Kommunikation dann erzielt werden. Die Wahrnehmung muss dann verändert werden.
Also ist es sozusagen wie eine erste Anamnese. Man schaut erstmal, wie kann man das bezeichnen, die jeweilige Marke.
Ja.
Und dann kann man sie kategorisieren. Und dann weiß ich auch, an welchen Stellschrauben ich was verändern muss.
Absolut.
Also das ist im Prinzip eine wissenschaftliche Einteilung.
Es ist im Grunde eine wissenschaftliche, strukturierte, empirisch begründete Einteilung von Marken, wie sie heute sind und wie sie in Zukunft entwickelt werden können. Das kann man in Richtung Kommunikation machen. Man hat dann, ich plädiere immer dafür, nicht zu viele Archetypen in ein Markenpersönlichkeitsmodell zu packen. Ich plädiere dafür, 2 zu nehmen. Dann hat man insgesamt 6 Motive, und mit diesen 6 Motiven kann man als Werten arbeiten, als Charakteristika arbeiten und die dann in Kommunikation umsetzen. Oder, das ist das Zweite, in Produkte und Services. Das heißt, man hat ein Markenpersönlichkeitsmodell, hat 6 Motive, zum Beispiel aufopferungsvoll als ein Motiv. So, und dann kann man sich überlegen, was gibt es für Produkte und für Services oder auch für digitale Geschäftsmodelle oder auch sonstige Geschäftsmodelle, die etwas Aufopferungsvolles spiegeln. Ja, also das geht auch. Können Sie damit auch machen.
Okay, wie haben Sie das empirisch nachgewiesen?
Ich habe es empirisch nachgewiesen in Form von einer, zusammen mit einer Studentin in Form, mit der Jessica Hartwig, mit der ich auch hinterher ein Buch dazu gemacht, ein Büchlein, muss man sagen, dazu gemacht habe, bei Springer Gabler, das heißt Markenführung mit Archetypen. Wir haben, oder ich sage Ihnen mal, wie das passiert ist. Ich war vor 3 Jahren mit unseren Kindern und meiner Frau in der Toskana und habe mich gelangweilt am Swimmingpool und habe immer gedacht, ich bin unzufrieden mit diesen archetypischen Modellen. Wie kann ich da irgendwie einen Weg finden, das empirisch nachzuweisen? Und ich bin dann auf die Idee gekommen, über den Umweg Mythen, Märchen. Was sind moderne Märchen? Moderne Märchen sind meistens internationale Blockbuster, Filme, Hollywood-Filme. Und ich wusste auch aus der Literatur und auch sonst, dass zum Beispiel Star Wars, die Trilogie, hauptsächlich auf Basis von Archetypen entwickelt wurde. Und ich wusste auch, dass George Lucas, der Erfinder von Star Wars ist, gesagt hat in mehreren Interviews, dass er ohne die Kenntnis der Archetypen und ohne die Kenntnis des Storytelling, was dahinter liegt, nämlich die Heldenreise, die begründet wurde von Joseph Campbell, der mal analysiert hat, wie viele Mythen es eigentlich auf der Welt gibt und festgestellt hat, es gibt gar nicht so viele. Man kann da Muster erkennen und kann es eigentlich alles packen in eine Heldenreise. Also als George Lucas, als er die Trilogie schrieb, sich auf die Heldenreise berufen und auf Archetypen und hat dadurch dann diese wunderbare Trilogie entwickelt, die ja gar nicht mehr aufhört. Ja? Also das ist ja schon gar keine Trilogie mehr, das ist ja eine Neverending Story geworden mittlerweile. So, der Held ist Luke Skywalker und der Zerstörer ist Darth Vader. Also es passt wunderbar.
Ja, also archetypischer geht's gar nicht.
Archetypischer geht's nicht. Also habe ich gedacht, okay, wenn wir Blockbuster analysieren, die auf allen 5 Kontinenten international erfolgreich waren, dann müsste es so sein, dass wenn einer in Tansania ins Kino geht und freiwillig 5 € oder da irgendwas anderes, tansanischen Dollar oder was auch immer, bezahlt, um ins Kino zu gehen, dann müssen die Archetypen bei ihm funktionieren, bei diesem Film. Und wenn er dann diesen Film noch weiterempfiehlt, denn nur weiterempfohlene Filme werden zu Blockbustern, dann hat er auch die Archetypen verstanden und identifiziert sich damit. Das war die Annahme. Deswegen haben wir 50 Blockbuster, die erfolgreichsten Blockbuster der letzten 10 Jahre auf allen 5 Kontinenten analysiert, haben eine klassische Inhaltsanalyse gemacht, haben Muster gefunden, haben geclustert, haben die Motive gefunden und haben die Archetypen gefunden und haben dann das archetypische Modell weiterentwickelt, die archetypischen Modelle, die es schon gab. Und daraus sind dann jetzt 14 Archetypen und 14 Anti-Archetypen geworden. Und auch mehr Frauen drin in diesem Modell. Allerdings waren wir streng empirisch vorgegangen. Das heißt, wir hätten es gern gehabt, dass wir die Hälfte Frauen gehabt hätten und die Hälfte Männer. Das war aber nicht möglich, weil es empirisch nicht nachweisbar war. In den Blockbustern herrschen immer noch männliche Rollenbilder vor.
Aber das heißt, Sie haben ja sind ja von fiktiven Charakteren ausgegangen. Das bedeutet, Sie haben diese Archetypen gefunden in fiktiven Hollywood-Geschichten.
Ja.
Kann ich jetzt aber trotzdem den Überschlag machen dazu, dass ich sage, jeder normale Bürger, den ich auf der Straße wahllos rauspicke, den kann ich in einen von diesen 14 Typen packen?
Es gibt bestimmte Archetypen, die kommen natürlich ganz selten vor und es gibt andere, die kommen immer häufiger vor. Man kann das mit Menschen natürlich machen, klar, weil diese archetypischen Modelle, die sind nicht im luftleeren Raum, sondern die beziehen wir auf ein Motivationsmodell von Bischof, was gängig ist. Das heißt, dieses Motivationsmodell von Bischof hat 3 Komponenten: Erregung, Bindung und Autonomie. Und das ist bei allen Menschen der Welt gleich. Ja? Also jeder Mensch strebt entweder nach Autonomie, nach Erregung oder nach Bindung oder sogar 2 Sachen gleichzeitig oder 1 mehr und das andere weniger. Und in dieses Modell kann man diese Archetypen einbinden, einarbeiten, auch noch mit motivationalen Barrieren, motivationalen Verstärkern. Und damit hat man ein rundes Modell, was auch meiner Meinung nach jetzt Anschlussfähigkeit ist für die moderne Wissenschaft.
Und das funktioniert dann wirklich in allen anders geprägten Kulturkreisen auch, weil es ja eine eher jetzt sagen wir mal westeuropäische Sichtweise und Herangehensweise ist. Funktioniert es auch in asiatischen Kulturräumen mit irgendwelchen indigenen Völkern in Brasilien? Oder ist es, weil es kommt mir schon so ein bisschen vor, ist natürlich von unserem westlichen Standard ausgehend, ne?
Wir wissen, Joseph Campbell, dass Mythen gar nicht so unterschiedlich sind weltweit, wie wir alle denken. Ja? Es gibt Grundmythen, die funktionieren überall. Und wir wissen aus der Psychologie, dass es eben diese 3 Motivationssysteme gibt. Ja? Erregung, Bindung und Autonomie, mehr nicht. Und das ist überall auf der Welt gleich. Und diese Archetypen kann man in diese Schubladen reinpacken. Und natürlich ist es so, dass in Asien vielleicht ein bestimmter Archetyp, vielleicht die Diva, spielt vielleicht in Asien gar nicht so die große Rolle. Die spielt in westlichen Kulturen eine größere Rolle. Deswegen habe ich eingangs auch gesagt, Archetypen sind universale Urbilder der Menschheit, die überall auf der Welt funktionieren, aber kulturell unterschiedlich ausgeprägt werden. Ja? Das heißt also, die Gewichtung der Archetypen ist sicherlich in den einzelnen Kulturkreisen anders, aber die Existenz der Archetypen ist überall gleich. Ich muss aber einschränkend dazu sagen, natürlich betreiben wir Kulturimperialismus über Hollywood-Filme. Ja? Das heißt also, wenn ein Harry Potter in Tansania genauso gut funktioniert wie in UK oder wie in Deutschland, dann hat das natürlich auch was mit Kulturimperialismus zu tun. Aber das ist halt so. Ja? Deswegen ist es ja auch so, dass diese Archetypen nicht vererbbar sind, sondern die sind erlernt.
Aber kommt dann da nicht ein bisschen der arme Tansanianer zu kurz, weil er allein bei Harry Potter von den Hauptdarstellern alle weiß sind?
Das ist richtig. Das ist richtig. Ja. Ich kann das aber leider nicht ändern. Das ist so. Wir betreiben da Kulturimperialismus oder Amerikaner. Die Amerikaner betreiben Kulturimperialismus. Wir leben in einer Zeit der westlichen Dominanz, ja, ganz klar. Und das ändert sich ja gerade mit China. Wenn Sie jetzt vielleicht auch mal öfter ins Kino gegangen sind, dann sehen wir immer mehr Filme, die so ein bisschen asiatischer geprägt sind. Wenn Sie die aber analysieren, haben wir auch gemacht, ja. Wenn Sie die analysieren, dann sehen Sie, dass da dieselben mythischen Muster drin sind. Es gibt immer Helden, es gibt immer Antihelden, es gibt immer Opfer, gibt's immer. Die sind vielleicht teilweise, wenn sie aus asiatischen Ländern kommen, so ein bisschen kollektiver. Ja, wir sind individualistischer bei uns, die sind ein bisschen kollektiver, aber insgesamt, denn die wollen ja auch international erfolgreich sein. Das heißt, die versuchen dann so ein bisschen ihre eigenen Werte dort mit einzubringen, aber wenn sie überall an den Kinokassen weltweit erfolgreich sein müssen, dann müssen sie auch westliche Werte mit integrieren. Das heißt also, Archetypen sind nichts für Nischen, sind nichts für kleine Dokumentationen, für kleine Nischenspielfilme, die nur funktionieren regional oder in bestimmten Kulturkreisen, sondern Archetypen sind global. Sie sind für internationale Werbung, für internationales Marketing, für diese Dinge sind Archetypen gemacht.
Und das könnten Sie beispielsweise jetzt als Grundlage nehmen, um für irgendeine Marke sozusagen diesen legendären Imagewandel vorzunehmen, indem man erstmal sieht, wie kommt ihr überhaupt bei den Leuten an? Wie kategorisieren die euch ein?
Ja.
Und das sind die verschiedenen Archetypen oder die Modi, die man dann noch gestalten will. Und da können Sie dann direkt eingreifen und sagen, wenn ihr von dem Archetypen zu jedem oder wenn ihr da im Feld etwas changieren wollt, dann müsst ihr da und da Stellschrauben antreiben. Also das heißt, da ist diese Verbindung Marketing-Psychologie ganz direkt.
Die ist da ganz direkt, ja. Also wie gesagt, ich lehre Marketing, Branding and Strategy und ich lehre viele empirische Techniken, die ja alle aus der Psychologie kommen, empirische Sozialforschung und ich lehre Sozialpsychologie hauptsächlich. Ja, also es ist hauptsächlich Psychologie, was ich mache eigentlich. Angewandte Psychologie in Richtung natürlich Marketing. Das heißt, wir sind kommerziell. Ich sage manchmal, wir sind die Hure des Kommerzes, aber ich kann damit gut leben. Ja. Ich schaffe ja damit auch Arbeitsplätze.
Sehr schön. Wir machen jetzt mal eine ganz kurze Pause hier bei der Sendung Eine Stunde mit dem Herrn Professor Dr. Petzmann von der Hochschule Neu-Ulm und kommen in wenigen Augenblicken wieder zurück. Bitte dranbleiben. So, Radio Free FM, eine Stunde mit. Der Herr Professor Jens Petzmann ist bei uns zu Gast. Er leitet das Kompetenzzentrum Marketing und Branding bei der Hochschule Neu-Ulm. Und wir hatten jetzt in dem ersten Teil über die Archetypen geredet. Jetzt haben wir gar nicht mehr so viel Zeit, weil die Zeit rennt dahin. Haben Sie noch was zu den Archetypen, was wichtig ist? Haben wir noch was Wichtiges vergessen? Und dann kann man das Thema jetzt abschließen, dass wir uns dem nächsten Thema zuwenden können, noch im zweiten Teil.
Ja, vielleicht darf ich noch eins schnell ergänzen. Man kann Archetypen sehr gut anwenden für Markenpersönlichkeitsmodelle, für Storytelling, Content Marketing und man kann Archetypen super anwenden für Design Thinking Prozesse, für Geschäftsmodelle, für neue Produkte, für Innovationen. Ja, dafür kann man Archetypen sehr gut anwenden, weil man dann von der Psychologie ausgeht, von den Werten, von den Motiven und auf Basis dieser Motive dann Produkte und Services Innovationen entwickelt. Und ich bin gerade dabei, gerade einen Antrag gestellt für ein halbes Forschungssemester, eine Grundlagenstudie zu machen zum Thema archetypische Metaphern. Das heißt, hier werde ich meinen Forschungskoffer erweitern in Richtung Psycholinguistik. Ja? Also das ist, wird sehr spannend. Da geht es um Sprichwörter. Mhm. Wie kann man Sprichwörter archetypisch anpassen und wie kann man durch Sprichwörter Insights, man nennt das Customer Insights generieren. Das heißt also tiefe Einsichten bekommen, um auf Basis dieser tiefen Einsichten dann auch wieder eine bessere Kommunikation zu entwickeln oder bessere Produkte oder bessere Services zu entwickeln. Da bin ich jetzt gerade dabei.
Arbeiten Sie dann mit Psychologen, mit Linguistikern zusammen oder schaffen Sie sich das alles selber ran, die Kenntnisse?
Bis jetzt habe ich das alles selber gemacht. Ich arbeite natürlich mit Kollegen zusammen, zum Beispiel mit meinem geschätzten Kollegen Hans-Michael Ferdinand, der aber eigentlich Philosoph und Mathematiker ist. Nein, das haben wir uns im Laufe der Jahre natürlich erarbeitet und eben durch empirische Dinge erarbeitet.
Ja. Und Sie haben es ja auch schon konkret eingesetzt. Wir wollen jetzt nicht hier die ganzen Namen nennen, aber Sie haben mit diesen Modellen schon direkt Firmen oder
das funktioniert
und umgesetzt.
Funktioniert also sehr gut.
In der direkten Umsetzung klappt.
Ne? Klappt super. Ja, das ist vielleicht auch der Unterschied, ich will jetzt gar nicht die Unterschiede mal auftun zum Thema Uni, aber wir versuchen immer angewandt zu sein. Das heißt, also alles, was ich entwickle an Methoden, muss in der Praxis funktionieren, sonst ist es für mich keine gute Methode. Es ist wenig Grundlagenforschung,
sondern angewandt. Natürlich die klassische VH-Lehre, die dahinter steckt.
Genau.
Das ist ja auch gut, dass wir da eine Trennung haben. Da kann man jetzt wissenschaftlich von Seiten der Uni was dagegen halten, aber darum geht es jetzt
hier überhaupt nicht. Und das ist unsere DNA und das wollen wir ja auch angewandt sein. Ja? Wir wollen für die Praxis relevant sein.
Sehr schön. Also Archetypen ist hier eines und das andere ist auch ein Schlagwort, das der eine oder andere vielleicht gehört hat. Müssten Sie vielleicht erstmal erklären, was das ist? Entrepreneurship.
Ja, genau. Wir entwickeln uns insgesamt als Hochschule in Neu-Ulm immer mehr. Wir wollen immer mehr zu einer Entrepreneurship-Hochschule werden. Das heißt, wir haben inzwischen bei uns, ist nicht auf meinem Mist gewachsen, das haben Kollegen von mir entwickelt, eine Innovation Space. Das ist ein Raum, in dem man Design-Thinking-Prozesse machen kann. Der hat viele Vorteile. Man kann dort Vorlesungen machen, ohne eine 1-zu-1-Situation oder ohne so eine monologische Situation zu haben. Das ist eigentlich ein riesiger Kreativraum. Und wir wollen jetzt in Zukunft auch noch Coworking Spaces bei uns anbieten. Eventuell wollen wir uns sogar entwickeln zu einem man nennt das universitätsbasierten Inkubator. Das heißt, wir wollen Startups, jungen Menschen, Studenten die Möglichkeit geben, ihre Ideen bei uns zu entwickeln und sie möglichst lange zu begleiten, am besten bis zur Marktreife. Und ich selber bin auch in diesem Bereich aktiv über das Afrika-Institut, aber auch über meine Aktivitäten in Richtung Israel, vernetze mich da mit Kollegen und wir wollen das Unternehmerische bei Studierenden fördern. Das ist eigentlich der Kern dabei. Entrepreneurship heißt Unternehmertum und das wollen wir bei unseren Studenten fördern, weil wir haben festgestellt mit Erschrecken, dass wir ja eigentlich Vollbeschäftigung haben, besonders hier im Süden, und dass eigentlich Studierende ja wunderbar ein Risiko eingehen könnten, weil sie wissen ja, wenn das, was sie machen, vielleicht ein Startup gründen, scheitert, dann finden sie auf jeden Fall einen Job. Aber nein, unter Jugendlichen ist die Polizei als beliebtester Arbeitgeber an oberster Stelle. Und das bedeutet, warum ist das so? Man hat das erhoben, es ist, weil die Polizei Sicherheit bietet. Und das kann es ja nicht sein. Ja, also wir haben ja Sicherheit. Wir sollten vielleicht mal mehr ein Risiko eingehen. Wir als deutsche Nation, wir haben ja nicht viele Rohstoffe, sondern wir haben unsere Gehirne und wir müssen Innovationen entwickeln. Und wenn wir da aufhören, wenn wir nicht mehr Innovationen entwickeln in Deutschland, dann steigen wir ab aus der Champions League ganz schnell in die Bundesliga und dann noch viel schneller in die zweite. Und dann irgendwann sind wir in der Regionalliga im weltweiten Wettbewerb und da wollen wir entgegenwirken. Und da möchte ich gern mithelfen. Und deswegen möchte ich in Zukunft Archetypen und auch Markenführung, also Marketing, Branding und Strategy, in den Dienst von Innovation und Entrepreneurship stellen und auch in den Dienst von digitaler Transformation, weil das ist das überliegende Thema überall. Wir können dem gar nicht entfliehen, manche können es nicht mehr hören, aber es ist so. Ja. Wir transformieren digital, wir sind noch ganz am Anfang.
Und die Grundidee ist, dass Sie die Studenten von dem Tag der Immatrikulation begleiten, bis sie dann ihren eigenen Weltkonzern führen.
Das wäre das Ideal, ja. Das wäre natürlich super. Das wäre ein Traum.
Gibt es das schon? Also, sag mal, nicht jetzt ein Weltkonzern, das ist natürlich übertrieben, aber gibt es jetzt schon, dass Sie das so durchlaufen haben, dass Studenten unter Ihrer Führung heraus eigene Unternehmen, eigene Ideen umgesetzt haben, die dann auch auf eigenen Beinen stehen können?
Es gibt es schon in Ansätzen, aber noch nicht so strukturiert, wie wir das gern hätten. Mein Kollege, unser Vizepräsident, der Thomas Bayer, der forciert das, der hat auch verschiedene Drittmittelprojekte inzwischen zu dem Thema Entrepreneurship gewonnen. Exist heißt das eine, das wollen wir jetzt mit Leben füllen. Es gibt aber noch viele andere Initiativen bei uns, die das auch machen. Viele Kollegen, die ich jetzt nicht nenne, die da eigentlich genannt werden müssten, die alle in diese Richtung ziehen. Unser Traum ist, das zu machen, das zu systematisieren und sozusagen Studenten von der Idee bis zur Marktreife zu begleiten und idealerweise gründen sie dann einen Weltkonzern. Wir haben das schon ansatzweise, es gibt bei uns ein Startup, das heißt Mango Solar, die sind kurz vor der Marktreife, die entwickeln Solarsysteme zusammen mit Handys für afrikanische Länder. Insbesondere für Kenia, die werden jetzt hoffentlich zumindest demnächst eine GmbH in Deutschland gründen und eine Limited in Kenia.
Und das ist dann das Afrika-Institut, bei dem, das, ist es von Ihnen gegründet worden?
Oder? Nein, das ist auch nicht von mir gegründet worden, das ist von meinem Kollegen Burg gegründet worden vor 10 Jahren. Es nimmt aber immer mehr Fahrt auf, es leitet im Moment mein Kollege Thomas Bayer. Wir sind insgesamt 6 Professoren, 6 Kollegen und glaube ich inzwischen 4 wissenschaftliche Mitarbeiter und auch noch wissenschaftliche Koordinatoren. Ich glaube, wir sind 11 oder 12 Personen an diesem Afrika-Institut und wir bündeln dort unsere Aktivitäten, die meistens in Richtung Entrepreneurship gehen, Sustainability, ja, das sind so die beiden Themen. So, und auch Health Management, Gesundheitsmanagement auch.
Ist es dann für die Studenten von hier, dass sie quasi in Afrika Wirtschaft betreiben oder ist es für die Kenianer vor Ort, dass die selbstständige Firmen gründen?
Also am Afrika-Institut ist es im Moment so, dass wir viel dort in Afrika machen, aber auch es soll nicht One-Way sein, sondern es soll auch unseren Studierenden was bringen. Deswegen machen wir auch viele Exkursionen dahin mit Studierenden oder binden Kollegen aus Afrika bei uns in die Lehre ein. Wir versuchen da Synergieeffekte zu erzielen. Ich nenne Ihnen ein Beispiel. Wir haben ein Projekt, oder mein Kollege Thomas Bayer hat ein Projekt gewonnen, ein Drittmittelprojekt vor 3 Jahren. Das ist ein DAAD-Projekt, das ist ein Projekt beim Bundesministerium für Forschung und Bildung in Berlin angesiedelt, dieses DAAD-Projekt. Und da geht es um eine Applied Entrepreneurship Academy, die wir seit 3 Jahren eingeführt haben, in Nairobi an der Kenyatta University. Das ist die zweitgrößte staatliche Uni in Kenia, haben 70.000 Studenten. Und da gibt es ein Business Incubator. Da ist Chandaria Business Innovation and Incubator Center oder so ähnlich. Ich habe es vergessen, das ist so ein langes Wort. Chandaria ist eine Person, ein Inder in Afrika oder in Kenia, ist die Oberschicht besteht aus Indern, also der ist ein Philanthrop mittlerweile und hat diesen Inkubator an der Kenyatta-Universität gegründet. Und wir sind auch an diesem Center und haben dort ein Projekt, das nennt sich Applied Entrepreneurship Academy. Und im Rahmen dessen habe ich zum Beispiel jetzt im Mai, im letzten Mai, Universitätsabsolventen der Kenyatta-Universität trainiert in Branding und Market Research Techniques für Startups. Ja, das heißt, für ihre Geschäftsideen haben wir uns gemeinsam überlegt, wie sie das branden können, wie sie da eine Marke draus machen können und wie sie durch Marktforschung ihre Geschäftsidee besser machen können.
Also im Prinzip das, was Sie hier neu auch mit Ihren Studenten machen.
Genau. Und aber das ist jetzt so gewesen, deswegen hat das alles, ist nicht one way. Ich habe das extra, dieses Programm für die entwickelt, dort unten, habe dann aber dieses Programm, was ich dort unten entwickelt habe, jetzt wieder in meine Schwerpunktvorlesung eingearbeitet, in die Vorlesung Kreative Ideenfindung und Innovationsmanagement, die jetzt einen sehr starken empirischen Hintergrund hat. Das heißt, also hier sehen Sie, dass solche Dinge, die für Afrika entwickelt werden, dann auch für unsere Studenten rückkoppelnd eine Bedeutung haben können. Ja. Aber im Moment ist es tatsächlich so, dass wir vieles da für Afrika machen, aber es soll in Zukunft auch immer mehr Auswirkungen auf uns haben, auf unsere Studenten.
Das heißt, hier arbeiten so universelle Tools, kann man sich das so vorstellen?
Ja, kann man sich so vorstellen. Kann man sich so vorstellen. Oder wir haben jetzt im Dezember waren 8 Kollegen der Kenyatta University bei uns, die alle irgendwie verbandelt sind mit dem Shandaria Business Incubator Center. Die haben wir trainiert in KPIs für Incubator Management. Also ich habe zum Beispiel mit denen Stakeholder Management gemacht, habe eine Value Proposition entwickelt, habe ein Benchmarking mit denen gemacht, damit sie ihren Inkubator, den es schon seit 8 Jahren gibt mittlerweile, noch besser machen können, besser führen können. Mhm. Solche Dinge machen wir.
Okay.
Und das werden wir aber auch jetzt für uns einsetzen, diese Dinge, die wir da entwickelt haben. Das war ein einwöchiger Workshop. Wir haben die Methoden individuell für diesen Workshop entwickelt und wollen diese Methoden jetzt aber auch anwenden für unseren eigenen Inkubator, den wir auch gründen wollen.
Ist es dann das ganz klassische Marketing oder muss man da noch irgendwelche anderen Sachen berücksichtigen jetzt für das Afrika-Institut? Oder sind
also
die klassischen
Afrika,
Instrumente jetzt?
Im Afrika-Institut bin ich der Marketing-Guy sozusagen, der Marktforschungs-Guy, der Marketing-Guy. Aber wir haben Kollegen, die machen Supply Chain oder mein Kollege Thomas Bayer, der macht Organisation, Management, Projektmanagement. Dann habe ich einen anderen Kollegen, der macht Design Thinking, Controlling, Unternehmensführung. Dann habe ich einen Kollegen, der macht Finanzierung. Also wir sind da eine ganz bunte Truppe, die unterschiedliche Aspekte in dieses Afrika-Institut einbringt. Ja, aber immer unter der Ägide Entrepreneurship ist das Oberthema und Ausprägung Sustainability und meistens Health Management. Das sind so die Themen, die wir da reinbringen.
Und die Universitäten vor Ort, da arbeiten Sie immer mit den gleichen zusammen oder heißt Afrika im Prinzip nur auf dem Kontinent und das
auf
kann alles
Kontinent,
möglich?
Das
ist
alles
nicht
möglich.
Jetzt speziell, dass Sie sagen, Sie sitzen hier in Kenia, arbeiten immer mit denen zusammen, sondern das sind Sie komplett
offen. Wir haben schon mit Tansania, Südafrika, Kenia, Äthiopien, wir haben mit Tunesien was am Laufen. Wir haben ganz viele verschiedene Projekte. Mhm. Ich glaube, es sind insgesamt 10, 12 Ländern, mit denen wir schon zusammengearbeitet haben.
Und dann funktioniert es immer je nach jeweiligem Gusto oder nach persönlichen Kontakten?
Man muss Projekte akquirieren, das sind Drittmittel, Forschungsprojekte oder Trainingsprojekte. Man muss Drittmittel akquirieren, meistens bei irgendeinem Bundesministerium und manchmal auch aus der Praxis heraus, aber in der Regel im Moment eher bei Bundesministerien. Man akquiriert dann Projekte und kriegt ein Budget. Meistens laufen die über 3 bis 4 Jahre, diese Projekte. Und dann hat man Geld, um diese Projekte umzusetzen.
Also ist die Vorgabe, in etwa was Sie machen, wo Sie das machen, davon abhängig, wer es bezahlt letztendlich. Also Sie können da nicht ganz frei entwickeln und sagen, ich mache das mal, weil ich das gerne hätte, so, sondern da müssen Sie wirklich ganz konkret gucken, ich brauche einen, der es bezahlt. Und dann ist es von Fördergeldern abhängig.
Ja, ja. Das Bundesministerium zum Beispiel für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung gibt mittlerweile 7 Schlüsselländer in Afrika vor. Da ist jetzt Kenia leider nicht mehr dabei. Mhm. Da müssen wir uns dann an die Schlüsselländer halten, weil sonst gibt es kein Geld. Ja. Wenn wir irgendwas sagen, wir wollen was für Kenia machen in den nächsten Jahren, dann sagt der Bundesminister, ja, aber es ist kein Schlüsselland, deswegen kriegt er kein Geld.
Gut, aber das sind Sie ja mit Afrika als Kontinent breit aufgestellt.
Da gibt es genügend zu tun, ja.
Genau. Sie haben ja auch dann noch in Israel etwas. Ist es dann analog das Gleiche, Ähnliche oder?
Auch Entrepreneurship. Ja, also da arbeiten, aber Israel ist natürlich kein Entwicklungsland, sondern ein Hightech-Land. Das macht es spannend. Das macht es sehr spannend. Wir haben dort eine Partnerhochschule, die heißt Coleman. Und diese Partnerhochschule hat auch ein Entrepreneurship Center, Novus heißt das. Mit diesem arbeiten wir sehr eng zusammen. Wir haben sogar ein Büro dort, In Tel Aviv ist das, beziehungsweise in Rishon LeZion, das ist ein bisschen südlich von Tel Aviv. Und wir arbeiten dort im Rahmen von Entrepreneurship mit denen eng zusammen. Mhm. Es kann sogar sein, dass ich jetzt im Oktober dort für eine Woche im Rahmen des Bachelorstudienganges Entrepreneurship dort eine Woche eine Vorlesung halte, auch wieder zum Thema Branding und Market Research Techniques for Startups.
Also das heißt, Sie sind weltweit unterwegs mit Ihrer Arbeit?
Ja, das ist jetzt ein bisschen, das klingt ein bisschen hochgestochen, aber sagen wir so, ich bin international unterwegs.
Ich habe es deshalb jetzt nicht so hochsteigen klingen, weil ich wollte jetzt das doch mal aufs Regionale runterbringen.
Ach so, okay, alles klar.
Das heißt, ja. Sie machen diese Sache mit dem Afrika-Institut und mit Israel, wo Sie dann ja auch diese Entrepreneurship machen, das Grundmodell der Archetypen einsetzen. Mhm. Und ich wollte jetzt den Bogen zurück zur Region quasi spannen, dass wir jetzt mal am Ende der Sendung nochmal gucken. Haben wir ja gesagt, es gibt konkrete Einsatzmöglichkeiten und jetzt wollen wir mal gucken, Sie haben ja in der Region auch zwei Sachen eingeführt, wo wir vielleicht nochmal ganz kurz drüber reden können, denn Sie haben ja diese Sache mit der Stadt Ulm und auch mit dem Museum Ulm gemacht. Können Sie dazu kurz was sagen?
Kann ich gern machen. Darf ich noch kurz abschließen zu dem Internationalen, weil das hat immer regionalen Bezug. Wir sind eine Fachhochschule der Region. Ja, das heißt, auch mit Israel arbeiten wir mit deutschen regionalen Unternehmen zusammen. Die versuchen wir zu vernetzen mit israelischen Unternehmen. Das Gleiche gilt für Afrika. Wir machen jetzt einen Afrika-Tag Ende Januar. Da geht es darum, regionale Unternehmen mit afrikanischen Unternehmen zu vernetzen und wir sind sozusagen in der Mitte als Mittler dabei. Ja? Es geht immer um regionale Themen. Das nur als Einstieg. Gut. Auch wenn es international ist, geht es immer darum, etwas für die regionale Wirtschaft zu machen. Wir sind eine Wirtschaftshochschule und wir wollen was für die regionale Wirtschaft machen, aber die regionale Wirtschaft ist immer global eigentlich. Ich kenne kaum ein regionales Unternehmen, was nicht irgendwie international unterwegs ist. Es sei denn, es ist das Theater Ulm. Oder es ist die Stadt Ulm. Auch die Stadt Ulm ist international unterwegs, aber wir haben entwickelt für die Stadt Ulm eine Employer-Brand, eine Arbeitgebermarke. Das hat federführend mein Kollege Hans-Michael Ferdinand gemacht. Beim Theater Ulm haben wir ein sogenanntes Conceptual Seminar, ein Konzeptionsseminar durchgeführt mit unseren Masterstudenten zum Thema, wie man die Marke Theater Ulm noch weiterentwickeln könnte. Das eine war ein Arbeitgebermarkenthema, das andere war ein klassisches Markenführungsthema.
Wozu braucht man eine Arbeitgebermarke? Die Stadt Ulm gibt es ja schon, sage ich jetzt mal ein bisschen laienhaft, ketzerisch. Ja. Ja, die kennt jeder. Wozu braucht die jetzt eine Marke zu sein? Ist sie doch eh, oder? Setzen Sie dagegen?
Es ist tatsächlich so, wie Paul Watzlawick schon gesagt hat, man kann nicht nicht kommunizieren, man kann auch nicht nicht Marke sein. Man ist immer eine Marke. Sobald man existiert, ist man eine Marke. Das ist richtig, aber auch die Stadt Ulm muss sich tummeln, um die entsprechend guten Fach- und Führungskräfte zu gewinnen, um attraktiv für diese Menschen zu sein. Denn Sie dürfen nicht vergessen, wir haben hier im Süden Vollbeschäftigung. Ja? Das heißt also, die Leute auf dem Arbeitsmarkt können sich oft die Jobs aussuchen und da ist vielleicht die Stadt Ulm dann nicht immer an oberster Stelle. Und um diese Attraktivität zu steigern, haben wir damals diese Arbeitgebermarke entwickelt.
Können Sie da konkret was draus sagen, was die Stadt Ulm schon umsetzt oder umsetzen kann, dass sie attraktiver wird? Dürfen Sie das verraten?
Ja, wir haben zum Beispiel zusammen mit einer Werbeagentur einen Slogan entwickelt, Gestalten statt Verwalten ist sozusagen das Motto in Zukunft. Und es gab schon diverse kommunikative Aktivitäten hier in Ulm, die sichtbar waren. Das sind alles Dinge. Es werden aber auch viele Dinge nach innen gemacht. Aber genaueres kann ich Ihnen gar nicht dazu sagen, weil ich nicht im Moment weiß, wie der letzte Stand der Umsetzung ist. Wir haben aber eine Reihe von Vorschlägen gemacht, auch um intern sozusagen attraktiver zu werden für Externe.
Also wird dann die
Stadt zum Beispiel Trainee-Programme, ja, spezielle Trainee-Programme, die cross-funktional funktionieren beispielsweise. Da bin ich aber im Moment überfragt, ob das schon in der Umsetzung ist. Ich muss nämlich dazu sagen, also die Stadt Ulm ist zwar ein sehr guter Auftraggeber, also die Stadt Ulm ist sehr innovativ, ist sehr dynamisch, sehr flexibel, muss man wirklich sagen, das ist für eine Stadt selten, aber es ist halt eine Stadt.
Es dauert Verwaltung. Halt,
Verwaltung, es dauert halt.
Kennen Sie
doch
von der Gefahr ja wahrscheinlich.
Kenne ich auch in der Hochschule, genau. Da war mein Motto damals: Love it, change it oder leave it. Und ich habe mich fürs Love it entschieden.
Genau. Aber das heißt, man kann dann sagen, dass jetzt das Museum Ulm oder auch die Stadt Ulm aus Ihrer Sicht jetzt gar nicht so anders behandelt wie Sie haben vorher die Zigarettenmarke gesagt, bei der Sie gearbeitet haben oder bei anderen großen. Das heißt, vom Vorgehen und vom Prinzipiellen ist es dann ähnlich von Ihrem Ansatz her?
Vom Vorgehen ist es ähnlich, aber es gibt auch Unterschiede. Ja? Also die Zielgruppen sind heterogener bei der Stadt Ulm. Ja, es gibt dann Theatermitarbeiter, es gibt Mitarbeiter von der Müllabfuhr, es gibt Visi-Mitarbeiter, es gibt Verwaltungsmitarbeiter, es gibt völlig unterschiedliche Kindergärten, es gibt also komplett unterschiedliche Zielgruppen, das ist der Unterschied. Ja. Das heißt also, das ist viel heterogener, viel komplexer, viel schwieriger, da dann auf einen gemeinsamen Nenner für einen, zum Beispiel einen Claim zu kommen. Das ist das eine. Das zweite ist, bei einer Stadt, dadurch, dass sie auch so viele Mitarbeiter hat und so viele unterschiedliche, muss man die Mitarbeiter viel mehr mitnehmen. Ja? Das heißt, man muss viel mehr an interner Employer-Brand-Entwicklung machen, als das jetzt zum Beispiel für eine klassische Marke ist. Da ist es nicht nötig. Ja? Weil da im Zweifel gibt es ein ganz kleines Team, das ist dann für die Marke zuständig und wichtig sind 2, 3 Zielgruppen draußen und das ist also weniger komplex. Also eine Arbeitgebermarke zu entwickeln für eine Stadt ist komplex.
Also sagen wir mal so, FC Bayern München ist klar, die spielen Fußball und ne, da gibt es zwar auch viele, die aufgestellt sind, aber
ist einfacher.
Es stellt sich von einfach auf, aber in der Verwaltung und Stadt ist viel, viel differenzierter ja. Und wie Sie selber gesagt haben, der eine hat mit dem anderen arbeitsfeldtechnisch ja fast gar nichts
zu tun. Fast gar nichts zu tun, ja.
Das und die muss man dann trotzdem alle unter einen Hut ja, bringen.
Das ist die Herausforderung.
Mhm. Okay, also das sind dann die ganz konkreten Anwendungen, die Sie machen. Was ja. ist jetzt so, sind die nächsten Schritte? Gucken wir mal in die Zukunft. Was machen Sie jetzt als Nächstes? Worauf freuen Sie sich jetzt? Was kommt noch?
Also ich freue mich auf mehr internationale Aktivitäten, insbesondere mit Israel. Ich habe Israel in mein Herz geschlossen. Ich war im November das erste Mal da mit meinen Kollegen in Tel Aviv und war jetzt mit meiner Frau. Ich habe ihr das zu Weihnachten geschenkt. Wir sind am 26. losgefahren, waren 8 Tage in Israel und haben eine Busrundtour, eine geführte Busrundtour gemacht. Wir haben uns unheimlich in Jerusalem verliebt. Ich würde sehr gern mehr mit Israel machen, auch vor dem Hintergrund, dass Israel uns braucht. Die brauchen Freunde, die sind umzingelt von Feinden, die brauchen Freunde. Und da würde ich gern weitermachen. Das ist der eine Fokus. Der zweite Fokus ist sicherlich das Afrika-Institut. Spannende Projekte, weil diese Projekte dort sinnstiftend sind. Ja? Sie haben das Gefühl, sie können dort mitgestalten, sie können eine Nation auf Augenhöhe, wir machen das ja immer partnerschaftlich natürlich, mithelfen voranzubringen und das ist auch eine sehr große Freude. Das sind die 2 Dinge, die ich in Zukunft machen will. Stärker, immer unter dem Fokus, also Marketing, Branding und Strategy ist klar, aber immer mehr in Richtung Startups. Auch für unsere eigenen Studierenden Möglichkeiten schaffen, ihnen die Gelegenheit zu geben, sich selbstständig zu machen.
Das gilt aber, die Startups gelten jetzt nur für die Studenten der Hochschule Neu-Ulm. Also ich kann jetzt nicht, wir können jetzt nicht sagen, kommen Sie alle zum Herrn Petzmann, der hilft Ihnen beim Startup, sondern das muss immer über die Studiumsschiene laufen, ne?
Im Moment ist das noch so. Ich kann jetzt nicht sagen, was jetzt meine Kollegen auch im Hinblick auf unseren Inkubator sich überlegt haben. Kann auch sein, dass wir diesen Inkubator öffnen. Das kann ich Ihnen gar nicht sagen. Kann sehr gut sein, dass wir den auch öffnen. Ja.
Mhm. Ja. Also das heißt, Sie treiben den Wirtschaftsstandort Neu-Ulm oder Ulm ist ja eine Region, auch wenn es getrennt ist vom Bundesland, aber Sie treiben die Region ganz konkret voran über die Hochschule Neu-Ulm mit Ihrem Kompetenzzentrum. Finden wir hervorragend. Sie machen die internationale, lokale Arbeit mit Israel und Afrika, aber immer im Austausch mit den regionalen Firmen hier vor Ort. Und jetzt haben wir mal einen kleinen Einblick bekommen in Ihre Arbeit. Es ist die Zeit ja schon vorbei bei Radio Free FM. Ich bedanke mich sehr herzlich in der vergangenen Stunde bei dem Professor Dr. Jens Petzmann, dass Sie da gewesen sind. Vielen Dank und wünsche Ihnen viel Erfolg für Ihre weiteren Studien und für Ihre weiteren Ideen. Machen Sie es gut.
Danke.